Sie hören Podcast Literatur.de von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Karaoke, Karambolagen ist der Titel der Folge, die Sie heute hören. Es geht, wieder einmal, könnte ich mit einigem Recht sagen, um einen Lieblingsgast von Podcast Literatur.de, nämlich um Hans Till. Herzlich willkommen. Und herzlich willkommen, Hans.
Dankeschön.
Und es geht um etwas Neues von Hans Till, ein neues Genre, sage ich mal, von Texten, von Gedichten, das er, so kann man das sagen, erfunden hat. Karaoke nennt er diese Spielformen, bei denen er sich von Gedichten, meist bekannter Dichter, aber nicht nur, und nicht nur von deutschsprachigen, vom Barock bis in die Gegenwart anregen lässt. Zu neuen eigenen Gedichten oder, soll ich lieber sagen, antörnen lässt, denn irgendwie haben die Texte ja auch was Rauschhaftes, etwas Bekifftes, etwas Delirierendes, etwas Surrealistisches. Jedenfalls, wenn man es mit herkömmlichen Herangehensweisen verstehen will und merkt dann, nee, so geht das ja gar nicht. Gleich dazu mehr. Zunächst aber einige Sätze zu Hans Till selbst. Er ist 1954 in Baden-Baden geboren und in Bühl aufgewachsen. 1974 zum Studieren nach Heidelberg gekommen und da hat er sicher Germanistik studiert, zuvor aber auch Jura und Spanisch und Portugiesisch, wohl nur teilweise. 1978 hat er den Wunderhorn Verlag mitbegründet, in dem er bis 2010 als Lektor und Übersetzer gearbeitet hat. Von 2010 bis 2024 war er Leiter des Rheinland-Pfälzischen Künstlerhauses in Edenkoben. Und hier betreut und organisiert er immer noch die Reihe der internationalen Übersetzerwerkstatt Poesie der Nachbarn. Hans Till ist im deutschen Penn und gefühlt in tausend Jurys. Er kennt die deutsche und die internationale Lyrikszene bestens und ist selbst ein Dichter und Übersetzer mit mittlerweile 12 Lyrikbänden, Herausgeber und Mitherausgeber einer schier unübersehbaren Zahl von Lyrikanthologien. Der Peter-Huchel-Preis und der Basler Lyrikpreis sind seine wichtigsten Auszeichnungen. Er selbst schreibt Gedichte, wie wir sie nicht erwarten. In der Nachfolge der Surrealisten und der Dadaisten, der Wortspieler und Lautmaler, der Olipo-Leute und der anderen Experimentellen. Das ist so ungefähr die Linie der Traditionen, in die sich seine Lyrik stellt, aber ganz neu so noch nicht gehört oder gelesen oder gesehen. Und deshalb zuerst mal ein Beispiel für dieses neue Genre, das er Karaoke nennt. Die Else Lasker-Schüler hätte ich da gern.
Gut, wie machen wir das? Liest du das Gedicht Gebet von Else Lasker?
Ja, gut, dann lese ich zuerst das Original, die Originalvorlage des Gedichts von Else Lasker-Schüler. Es heißt Gebet meinem treuen Halbbruder, dem blauen Reiter. Ich suche aller Landen eine Stadt, die einen Engel vor der Pforte hat. Ich trage seinen großen Flügel, gebrochen, schwer am Schulterblatt, und in der Stirne seinen Stern als Siegel. Und wandle immer in die Nacht. Ich habe Liebe in die Welt gebracht. Das Blau zu blühen jedes Herz vermag, und hab ein Leben müde mich gemacht, in Gott gehüllt den dunklen Atemschlag. O Gott, schließ um mich deinen Mantel fest. Ich weiß, ich bin im Kugelglas der Rest, und wenn der letzte Mensch die Welt vergießt, du mich nicht wieder aus der Allmacht lässt und sich ein neuer Erdball um mich schließt.
Ich habe nun die Zeilen dieses Gedichts genommen und zu jeder Zeile ein eigenes Gedicht gemacht. Also auch zu der ersten Zeile dieses Gedichts, nämlich zum Namen der Autorin, Else Lasker-Schüler. Else Lasker-Schüler, Ihr messt noch mit dem Zungen-L und dem kleinen Daumen? Eure Linsen kommen aus dem Besitz des nackten Staates? Dann träumt euch doch davon, ihr Laster, ihr Kartenkringel. Gebet? Friede den Organisationen, denen vom Stamme Nimm, dem Hungrigen, Nehemia, Nimrod, den Philo-Leuten mit Locken überall. Ein hoher Gott auf einem kleinen Haufen sitzt, er wässt sein Ding, das schneit schon viel besser. Jetzt die Widmung meinem teuren Halbbruder, dem blauen Reiter. Meine triste Hälfte wäre ganz aus Rosinenrinde, der Rest ein Jäckle abgetragen und aus Sand am Meer. Dort ist alles Marmor, gefegter Kalk. Von solcher Uferstadt kann Poseidon nur mit seiner Tuba Mirum paradieren. Ich suche aller Landen eine Stadt. Unser Bienenbeutel, meine andere ist Aviv. Ich rede immer übers Land hinaus und dann habe ich eine Siedlung, gleich sowas zum Anschauen. In ihr wasche ich meine Hand, wie ein blauer Kanada, dry, lebe ich nur vom Lob und Salz mit Wasser übergossen, die einen Engel vor der Pforte hat. Das Tor zu Pennsylvania wäre mit allen 12 Orishas gleichsam überfüllt. Sie nehmen sich Zitronen vom Baum, indem sie ihn umhacken. Ihre Schale tragen sie dicht an einem Tornister. Ich dachte stets der Küste hinterher, wie auch das Gras beim Wachsen die Sache in die Länge zieht. Ich trage seinen großen Flügel, mit dem die Flut kommt. Ich sitze im Schatten einer alten Seife. Meine Haut wird davon grindig, sulzig, ein Granit. Keiner will mir unter die Arme greifen, so muss ich weiter Schuhe treten. Gebrochen schwer am Schulterblatt. Schwere Genossen, die ihr Blatt an Blatt auf euren Beinen steht, ihr könntet sprechen wie ein Brot, aber eher kommt es aus mir heraus. Ich bin ein Schlucker, ihr dagegen seid noch schwach getauft, euer Jordan tröpfelt so dahin, durstiger als eine Kamelle aus den Mu'alakat und in der Stirne seinen Stern als Siegel. Trenne nie das S vom T, sei meins, so stur die Stimme meines Kopfs, so leuchtend mein Haar in der Nacht eines Königreichs der Teebeutel. Das wäre eine Naslang Europa, freilich geschottert und geschönt. Und wandle immer in die Nacht? Wandelt sich das Heißgetränk in etwas Wahrscheinlicheres? Wird es schon eine Zeremonie, wenn ich sein Ringding esse? Wenn sich jetzt das Geheimnis löst, es bleiben immer Pünktchen an der Stelle, leuchten auf. Ich habe Liebe in die Welt gebracht. Die Pracht der Welt ist mir die Schwefelbahn von Weh. Sei nachts die dortige Natur von vorn, von hinten. Mittendrin der Oss als Signal erkannt zu werden, schon die halbe Liebe. Jedes Kind sieht hier den Lärm als Reiterzeichen an manchen Flecken seines Ponchos, Marienfels. Das Blau zu blühen, jedes Herz vermag. Auch auf den Lippen bin ich bloß wie ein Tattoo, umspült von fließendem Wasser und vor den Zähnen dieser Stadt. Der Hirte meines Herzens wohnt mit dem Reh im Farn, um nur nicht im Verhau zu hausen. Und hab ein Leben müde mich gemacht. Der Liebesschlaf schleppt mich durch Steppen und die größere Gobi. Hier kaue ich Staub und Lehm, der mir nicht ähnlich sieht. Manchmal schnappe ich ein, erwache mit einem Unwort. In Gott gehüllt den dunklen Atemschlag. Den Garten bewacht ein Gattertier aus Holz und Kohle. Ein Atem schlüpfte durch besagte Nacht und wurde was? Jetzt fuhren schon Seniorenkiller durch die Kiesallee von links nach rechts und blinkten. Der Ultragott erlaubt Adorantenstellung, er ist im Stall zur Welt gebracht. Anfangs ging er noch im Kreis, fraß mit rostigem Besteck die Kohle rein wie Kekse. O Gott, schließ um mich deinen Mantel fest. Jetzt waren alle Mäntel schmal genug genäht, die Schülerin in Sandalen, in Socken über den Bialik-Boulevard. Auch meine Zettel hatten kaum noch Platz für einen guten Schluss von Mann zu Martin mit einem Bettler als klingelndem Kaffeebecher zwischendrauf. Ich weiß, ich bin im Kugelglas der Rest. Ich sage hier die Hand vor meinem Mund, ich sage die Vergangenheit. Wer hat den Pokal getrunken, wer den Kugelfisch überlebt? Ein Rest wird bleiben, auch von einem Baum, der immer schwächer wird im Winter, weil er im Frühjahr brennen können soll. Und wenn der letzte Mensch die Welt vergießt, ein Leben lang keine einzige Vase umgestoßen, den Wörtern ausgewichen, in ein Loch gefallen, abgestiegen, aufgestanden, auf der Straße lag er, aber niemand kam, ihn zu überfahren. Du mich nicht wieder aus der Allmacht lässt. Vielleicht ist Weizen doch was anderes und Brei als Speise. Vom Allmächtigen bleibt ein Häufchen dunkles Zeug. Nicht wieder dieses Warten auf die Ungeduld. Sage mich nicht und habe ausgesagt. Und sich ein neuer Erdball um mich schließt. Ganz unter Kapuzen, lauter Erdwesen, herabgestiegen von den Wollbäumen, im Ohr eine ständig schlurfende Musik. Jogger aus geschütteltem Fleisch die Küste entlang. Ich bin mit diesem Ball geprellt, aber die Wärme brauche ich. Im Übrigen bin ich wie bisher euer Ballermann, euer narbiger Schrapnell.
Danke. Der Gedichtband, ich weiß gar nicht, ist in diesem Jahr oder im vorigen Jahr rausgekommen, Hans Till, Karaoke 2, Gedichte, Verlag Engler, 160 Seiten, gar nicht so groß wie ein normaler Band, der ist irgendwie ein bisschen kleiner, aber am Anfang denkt man, ja, man hat vielleicht 50 Seiten in der Hand und dann sieht man doch, aha, es sind 160.
Das ist ein sogenanntes Rough Book, die Reihe heißt Rough Books bei Engler.
Okay.
Rohe Bücher sozusagen.
Er enthält 16 Gedichte aus 5 Sprachen. Das Prinzip, erläutert das mal, ist so, dass zum Titel, zum Autor, eventuell auch zur Widmung, falls vorhanden, und dann zu jeder Gedichtzeile ein Text, ein Gedicht von dir kommt, und dann gibt es, ich glaube, fast immer noch sowas wie ein Schlussgedicht, eine Art Resümee. Warum gibt es dieses Schlussgedicht oder wann gibt es das, von was hängt das ab?
Das gibt es dann, wenn ich das Gefühl habe, es ist noch nicht alles gesagt zu diesem Gedicht. Also wenn ich das Gefühl habe, da muss jetzt noch ein Schlussgedicht hinzugefügt werden, dann mache ich das so. Es ist ohnehin eine Übung im Leichtsinn des poetischen Formulierens. Der Leichtsinn beginnt mit der Auswahl des Gedichts. Ich nehme Gedichte, die mir so entgegenkommen. Ich lese ja viel und dann gibt es manche Gedichte, die kommen mir entgegen aus verschiedenen Gründen. Und dann nehme ich das und setze mich hin und schreibe zu den einzelnen Zeilen jeweils ein Gedicht, manchmal sogar nur nebenbei. Also manche Gedichte habe ich in langweiligen Sitzungen des Präsidiums des Deutschen PEN geschrieben. Ein Gedicht habe ich auf einer Reise durch Chile geschrieben. Also manchmal werden diese Gedichte so nebenbei gemacht. Ich bin bei dieser Sache geblieben. Ich habe damit angefangen, vielleicht kurz vor der Jahrhundertwende, als man von mir eine Petrarca-Überschreibung bestellt hat. Und da habe ich damit angefangen. Ich bin dabei geblieben, weil die Tatsache, dass da die Zeile eines anderen Gedichts drüber steht, mir eine ungemeine Freiheit gibt, meinen Assoziationen nachzugehen und mir auch Stichworte ins Ohr flüstert, die in diesem Gedicht enthalten sind oder auch manchmal biografische Einzelheiten, die ich weiß von der Dichterin oder von dem Dichter.
Du machst schon eine Welterklärung dieses Karaoke-Prinzips, ja, für eine Sendung, die 5 oder 10 Minuten dauern würde. Ja. Wir haben mehr Zeit, wir haben eine Stunde.
Ja,
wir kommen im Einzelnen aus, will ich ja nochmal genau zu diesen Punkten. Lass mich noch ein bisschen an dem vorhergehenden Schlussgedicht rum fragen. Sind das Resümees dann oder kommt dann nur noch was, wo du das Gefühl hattest, das habe ich auch noch in mir zu diesem Text zu sagen?
Ja, zweiteres. Das habe ich auch noch in mir, das hat jetzt noch Platz.
Frage, Das Schema ist fast, als ob es von einem Posthalter-Oberinspektor gemacht wurde, immer gleich. Das ist man von hier gar nicht gewohnt. Es wäre ja auch, also dieses Ordnungsprinzip, wie die funktionieren, warum immer das gleiche Thema? Denn man könnte ja auch fragen, ja, warum lässt er da nicht das Gedicht zum Autorenname oder zum Titel weg oder nimmt nur Gedichte zu 5 Zeilen des Vorbildgedichts?
Ein Gedicht ist da drin, das nicht vollkommen abgedruckt ist, sozusagen noch vollkommen bearbeitet, nämlich dieses Hölderlin-Fragment, was da drin ist. Das ist nur ein Zitat aus einem Hölderlin-Gedicht. Und das war mir dann doch ein bisschen zu anstrengend, die ganze Ode, die sehr lange, das sind 3 Seiten oder so, sehr viele Verse, war mir dann zu anstrengend, die alle zu bedichten. Dann habe ich nur diesen einen Teil, dieses Zitat bedichtet. Das war auch wieder eine bestellte Sache für eine Anthologie. Es gibt es immer wieder, jetzt unlängst habe ich an einer Rilke-Anthologie mitgemacht, wo ich ein Rilke-Karaoke gemacht habe. Also das ist in letzter Zeit, das ist vielleicht auch eine Sache der Postmoderne, dass man sich sehr stark mit dem auseinandersetzt, was schon formuliert ist, was schon geschrieben wurde.
Dass man es offenkundig macht, explizit macht. Literatur ist in der ganzen Literaturgeschichte immer Literatur, soweit das die Autoren und Autorinnen konnten und gewusst haben. Ja, die haben sie immer auf ein Vorbild bezogen.
Ja, es haben auch,
aber sie haben es sehr oft gar nicht gesagt. Ja, sie haben es geheim gehalten oder sie haben geklaut, ja, und haben die fremden Lorbeeren auf den Kopf gesetzt. Was du da jetzt angesprochen hast als postmodernes Merkmal, ja, das ist eine wahre Freude und Lust, das ganz öffentlich und offen zu machen und viel mehr, als man es vorher gemacht hat,
glaube ich. Ja, es haben auch manche, ich sage nicht ihren Namen, zu mir gesagt, ja, ich mache das auch, ich schreibe bloß nicht die Zeilen dazu des Vorbilds, sondern manche machen das auch so wie ich, aber lassen dann die Zeilen weg von dem Vorbildgedicht und tun es sozusagen als eigenes Gedicht veröffentlichen.
Was es ja eigentlich auch ist.
Natürlich ist es ein eigenes Gedicht, aber ich würde sagen, das ist der Geist von Ulipo, der in mir drin steckt. Die Ulipoten haben auch immer die Vorlagen gesagt, die sie genommen haben. Und wenn es nur in einer Widmungszeile drin war und so. Und ich finde das gerade eben interessant. Es ist ja auch so, dass diese Gedichte, das hast du vielleicht gemerkt, dass diese Gedichte, die ich da bearbeite, Gedichte aus der Tradition sind, die nicht unbedingt meine ist, sondern das sind teilweise Gedichte, die, und wahrscheinlich hat mich das noch mehr gereizt.
Vom Barock, bis zur klassischen Moderne auch noch ein bisschen mehr,
Und wahrscheinlich hat es mich noch mehr gereizt, als wenn ich jetzt, sagen wir mal, irgendein zeitgenössisches Gedicht genommen hätte, diese Gedichte zu nehmen, die schon eine gewisse Patina angesetzt haben.
Wer oder was oder wie bestimmt die Auswahl der Vorbilder, der Vorgedichte? Da sind wir dabei, schon drüber zu reden. Sind das Lieblingsgedichte von dir oder sind das gerade Gedichte aus den Büchern oder dem Buch, das du gerade liest, zufällig jetzt auf der Reise, die ja auch langweilig und mit Warten und dumm im Bus rumsitzen oder auf Flughäfen, die du dann liest, um die Zeit rumzubringen, die du in Chile unterwegs warst oder wo auch immer?
Es sind immer Gedichte, die mich beschäftigen, aus unterschiedlichen Gründen. Nicht alle sind Lieblingsgedichte, ganz wenige sind Lieblingsgedichte, aber es sind, seien es nur ein paar Zeilen in jedem Gedicht drin, die mir sehr wichtig sind, die ich sehr interessant finde und die mich dann dazu bringen, das ganze Gedicht mal mir vorzuknöpfen.
Kann man das sagen? Könntest du das sagen, was ihre Eignung ausmacht, um die Verwandlungsmaschine in Gang zu setzen? Ja, es sind ja sowas wie Katalysatoren.
Michel Leris hat mal gesagt, Michel Leris, der französische Autor aus der Ulipo-Zeit, der aber kein Ulipot war, aber ein Zeitgenosse der Ulipoten, der hat mal gesagt, er mache Feuer aus jedem Holz. Faire feu de tout bois. Und das ist vielleicht auch ein wichtiges poetologisches Prinzip von mir, dass man das, was einem entgegenkommt, ins Gedicht mit reinnimmt. Und das, was einem entgegenkommt, ist eben auch manchmal ein Text, der einem entgegenkommt, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Es gibt aber keine Systematik in der Auswahl der Texte. Ich habe schon wesentlich mehr von diesen Gedichten gemacht. Also die beiden Bände, die, in denen diese Karaoke-Sachen erschienen sind, der erste in Riso, der dürre Vogel bin, beim selben Verleger, und als zweite Karaoke 2, die wurden ausgewählt, weil mir meine Gedichte interessant erschienen.
Der erste Band, der hieß halt gar nicht Karaoke, ja. Das ist ja später eingefallen, das ja. Ist der Band...
Der heißt In Riso.
In Riso, der dürre Vogel, bin kälter als Dunlop.
Genau, so heißt er. Und ist aber im selben Verlag auch als Roughbook erschienen. So, und ich habe beides Mal Gedichte genommen, nicht wo mir das Vorbild besonders ausgezeichnet erschien, sondern wo mir die Überschreibung gelungen erschien. Ich könnte kein Kriterium der Auswahl von diesen Vorbildgedichten, nennen wir sie mal so, von diesen Vorbildgedichten sagen. Das kommt ganz drauf an. Also in Chile war es natürlich der chilenische Dichter
Pablo Neruda.
Pablo Neruda, ja, zum Beispiel.
Aus Pablo machst du Pappe. Ja. Ich glaube, ja, das könnten wir ja auch lesen, ja, warum nicht. Und Neruda, Nero, da ist irgendwas schwarz dran. Ja. Dabei ist das ein tschechischer Nachname,
ja, ja.
Den hat er von tschechischen Nobelpreisträger, war der tschechische Neruda Nobelpreisträger ja. Auch. Ja?
Ja.
Es ist übrigens witzig, Mini-Exkurs, es wird dir Spaß machen, dass ausgerechnet die beiden Chilenen, die Nobelpreis gekriegt haben, Gabriela Mistral und Pablo Neruda, die Namen übernommen hatten von Dichtern,
ja.
Die auch schon den Nobelpreis gekriegt hatten.
Nomen ist Omen.
Hätten die im Leben nicht geträumt, wenn man ihnen das zu der Zeit gesagt hätte, als sie den Namen als Pseudonym übernommen hatten.
Ja.
Sehr
kurios. Man hat mir in Chile damals einen Stein aus dem Haus von Pablo Neruda geschenkt, als Andenken.
Ja, ja.
Ich könnte mir vorstellen, dass das wie diese Reliquien vom Kreuze des Jesus von Nazareth ist, ja, dass es wahrscheinlich so viele Steine aus dem Haus von Pablo Neruda gibt,
genau.
Dass mehr das Haus nicht mehr steht. Ja.
Mir ist jetzt was Unverschämtes eingefallen. Ich lege ihn dir dann aufs Grab, ich mach's für die Juden.
Genau.
Ja.
Genau.
Wie sagt die Frau, wenn einer von uns einmal stirbt, dann reise ich endlich nach Paris.
Ja, genau. Genau so. Ja. Die Auswahl der Gedichte bestimmt niemand vorher, außer dem Schicksal.
Sie gehen durch die Jahrhunderte. Was ist das älteste Barockdichtung? Der Gryphius,
ja, würde ich denken, der Gryphius. Ja, ne? Ja.
Aber auffällt, es gibt keine ganz gegenwärtigen. Ja, die letzten sind so 50er oder 60er Jahre. Warum haben die keine aktuellen, sagen wir mal, Gedichte aus den letzten 20, 30 Jahren angeturnt und vielleicht von Autoren, die noch leben, die du gut kennst?
Da gibt es verschiedene Gründe. Ein Grund ist, und das ist, glaube ich, der wichtigste, ist, dass eine gewisse Distanz zu diesem Gedicht da sein muss, dass ich da was dazwischen schreiben kann.
Wichtig, ja.
Wenn es mir zu nah ist, sagen wir mal ein Gedicht, nehmen wir ein Gedicht von Ulf Stolterfoht. Wenn mir das zu nah ist, dann habe ich das Gefühl, es bringt überhaupt nichts, noch was zwischen die Zeilen zu schreiben, weil da in der Zeile, in der zu überschreibenden Zeile, ja schon auch so etwas drinsteht. Es käme mir vor, als würde ich pleonastisch arbeiten, also als würde ich Dinge überhäufen, das gefällt mir nicht.
Wie bist du dazu gekommen? Wie hat sich das Genre, bleib mal bei dem Wort, der Karaoke-Gedichte ergeben?
Es hat sich ergeben.
Wann ist es aufgetaucht?
Es hat sich ergeben, ich habe es vorhin schon mal kurz gesagt, es hat sich ergeben ungefähr 98 oder 99, als die Petrarca-Gesellschaft in Berlin einige Gedichte einlud, etwas Gedichte auf Petrarca zu schreiben. Und dann habe ich diese Petrarca-Karaoke, die damals noch nicht hieß, so gemacht. Und das wäre auch, jetzt du hast vorhin nach dem ältesten Gedicht gefragt, Petrarca wäre das älteste, was ich je bearbeitet habe. Das heißt aber nicht, dass ich nicht auch noch ältere mir vornehmen könnte.
Dieses Petrarca-Gedicht ist, glaube ich, in dem Dunlop.
Das ist in dem Dunlop.
Mhm.
Ja, da habe ich mehrere gemacht, da habe ich ziemlich viele gemacht. Die sind dann auch in der Anthologie erschienen. Aber da kam ich auf diese Idee, zu den Zeilen was zu schreiben und trotzdem die Zeile vorzuzeigen, zu der das geschrieben ist. Das erste Gedicht, was ich damals überschrieben habe, war ein italienisches Gedicht und ich habe es deutsch überschrieben. Man könnte sich ja auch denken, dass man so etwas dann in der Sprache des Gedichts überschreibt.
Kommen wir gleich dazu.
Das wäre auch noch eine Möglichkeit.
Ja, ja, klar.
Ja, kommen wir gleich dazu. Und so, und auch damals habe ich schon so gearbeitet, dass ich Dinge zum Anlass nehme, Signale, Themen, Wörter, die in dieser Zeile drinstehen, aber dass ich jetzt nicht eine sehr freie Übersetzung mache, sondern dass ich sozusagen mir die Rosinen rauspicke und die assoziativ zu einem Gedicht verarbeite.
Welche Aspekte des Materials, des Vorgedichts können anregen? Da gibt's einmal die Motive, ja, was wird da gesagt vom Inhalt her. Da gibt's die Lautlichkeit, nachher führen wir mal was vor, was für einen Sinn oder Nichtsinn oder auch Blödsinn dann dabei rauskommt, der ja vielleicht Blödsinn ist mit normaler Logik betrachtet, aber einfach auch lustig ist, unterhaltsam ist. Und die Sprachlichkeit, ich habe das diese drei Nummern irgendwie aus dem Netz gefischt, wo du das mal in einem Interview sagst, was meine Sprachlichkeit?
Sprachlichkeit ist die wörtliche Verfassung des Gedichts, also nicht die Motive und nicht die Lautlichkeit, sondern ist die wörtliche Verfassung des Gedichts, in der sich das Lautliche mit dem Semantischen mischt und das dann mir die Möglichkeit gibt, auch diese Zeile sehr stark auf mich zu beziehen. Das würde ich als Sprachlichkeit nennen.
Okay, ja, ich kann mir es nur ungefähr vorstellen.
Es ist auch nur ungefähr gemeint.
Ja. Es sind viele Fremdsprachige drin. Ich glaube, genauso viel wie Deutsch oder sogar mehr Fremdsprachige als Deutsche. Bei ein paar von den fremdsprachigen Gedichten gibt es deutsche Übersetzungen dazu, aber nicht bei allen. Ich glaube, es gibt keine deutschen Übersetzungen bei den französischen und bei den italienischen oder bei den spanischen auch. Warum nicht? Also ich meine einfach der Leser als Genießer dieses Materials bräuchte das schon, weil nicht alle Leute können so viele Sprachen wie du und die wollen das eben auch genießen. Das ist das eine Argument. Das zweite Argument, es sind ja einfach wunderschöne Gedichte auch, nicht? Also die Vorbilder von den Vorbildern, würde ich jetzt nicht alle, aber die Hälfte davon sind Spitzengedichte. Und wenn die übersetzt sind, ich kann kein Wort Polnisch, dann möchte ich die schon in der deutschen Übersetzung haben, um die genießen zu können.
Hast du ja, die Punkt ist ganz einfach. Ich habe Übersetzungen dann genommen, wenn ich sie gebraucht habe.
Für dich?
Für mich, ja. Also wenn ich die Sprache nicht kann.
Ja, aber da hast du halt nicht an den Leser gedacht.
Nee, der Leser, wenn ich an den Leser denke, dann bin ich beim Fokus immer an den Leser denken.
Okay.
Und nein, ich kann es vielleicht ex negativo sagen. Ich habe nur in Ausnahmefällen die Übersetzung mit dazugenommen, weil es auch schwieriger ist, einen Originaltext und seine Übersetzung zu überschreiben, als nur den Originaltext zu überschreiben.
Weil dir die Übersetzung dann reinpfuscht.
Weil die Übersetzung mir dann reinpfuscht. Es ging bei dem Ruzicki.
Tomasz
Ruzicki. Da ging das ganz gut in der Übersetzung von.
Schauen wir uns das mal an. Ja. Das lesen wir.
Dagmara Kraus hat die Übersetzung gemacht.
Und das Gedicht heißt im Deutschen Kriolenmestizen. Ja, soll ich es auf Deutsch lesen?
Ja, bitte.
Okay. Kreolen, Mestizen, dass du wunderlich bist und ich wunderlich bin, trifft sich fabelhaft. Gemeinsam verwundern wir die Welt. Beim Familienspaziergang wird man mit dem Finger auf uns zeigen. Wir werden berühmt und sehr geheimnisvoll sein. Sie werden auch Filme über uns drehen, völlig unwirkliches Zeug. Mitten im Dezember ziehen wir nachts in jene Bude ein und machen da Liebe und haben sonst nichts zu tun. Wir hatten Glück, einander in dieser riesigen Welt zu begegnen. Man kann uns einzig an der Zunge erkennen. Zeig deine Zunge, Kätzchen. Ich erzähle dir ein Märchen. Wir bleiben zusammen. Das trifft sich fabelhaft und die Zunge wird uns verraten, die Welt töten, uns in Tau und Asche verwandeln. Es ist ein Sonett, aber so geschrieben, dass die dritte Strophe vier Zeilen hat und die letzte nur zwei. Das ist ein verstecktes oder halb verstecktes
Sonett. Ein Schrumpfsonett vielleicht. Tomasz Różycki ist ein Freund von mir. Also da hätten wir jetzt die Ausnahme zu der Regel, die ich vorhin gesagt habe. Ich möchte nichts von gegenwärtigen Leuten machen. Da habe ich es gemacht, weil dieses Gedicht mir auch ziemlich entgegengesprungen ist, muss ich sagen. Es hat mir gut gefallen. Und da ich mit dem Tomasz gut befreundet bin, mit der Dagmara auch, war das ein Grund mehr, irgendwie das zu machen. Ich habe aber natürlich bei beiden nachgefragt, ob es erlaubt ist, das zu veröffentlichen. Und sie haben zugestimmt. Dagmara hat es sogar in ihren Literaturkurs mit reingenommen als Möglichkeit, nach Vorbildern zu schreiben.
Ich will da jetzt mal als Beispiel daraus nehmen, noch bevor wir es ganz oder du es ganz liest, wie unverschämt du rumspielst. Wie gesagt, ich kann kein Polnisch. Ich versuche das mal vor mich hinzustottern. Die fünftletzte Zeile: Will takim okromnym swici Mosna Nasroposnak oder was. Und da übersetzt du dieses Okromnym Swici mit Akronom Schweiz, was natürlich vollkommener Unfug ist. Du übersetzt es nicht, du lässt dich davon zu dem Kalauer inspirieren, glaube ich. Ja,
ja, das ist so. Ja.
Das heißt aber nicht Akronom Schweiz, sondern was heißt das im Original?
Klar, es ist ein Karlauer, weil es heißt Ogromnym Świeci, heißt es im Original.
Und das bedeutet, korrekt übersetzt?
Das bedeutet, Welt zu begegnen. Aber jede Sprache ist ja auch autonom, also ist ja nicht nur Bedeutung, sondern auch autonomes Material. Und so kann ich auch etwas über die Schweiz, über die agronome Schweiz in dieses Gedicht hineinschmuggeln.
Das hat eine Besonderheit, und zwar sind da, bevor deine Nachgedichte oder Nachverse kommen, ist das polnische, die polnische Originalzeile steht dann da drüber und drunter steht dann die entsprechende Zeile der deutschen Übersetzung. Das ist nochmal eine Variante, die wir nicht erwähnt haben. Vielleicht liest du das jetzt mal ganz, willst du erst in Ruhe dein Hustenbonbon lutschen, denn ich weiß nicht, ob das gut geht.
Ja, ich nehme es dann aus dem Mund raus. Den Namen kann ich, auch wenn ich kein Polnisch kann, den Namen kann ich sagen, Tomasz Różycki. Der lebt in Opole und ist vielleicht 10 Jahre jünger als ich.
Das ist so ein bisschen etwas, was mir einfällt. Und jetzt, wo mir es einfällt, vermisse ich es auch in dem Band, die 3 oder 5 Seiten hätten. Nee, es wären sicher nur 3 oder 2 Seiten gewesen. Wären kein Schaden gewesen, wenn man zu den Autorinnen und Autoren der Vorbilder der Ausgangsgedichte wenigstens noch 2 bis 4, 5 Zeilen geschrieben hätte.
Naja, man kann die ja jetzt googeln.
Ja, ich bin natürlich froh. Ja. Nein, ich freue mich über diese Entdeckung jetzt von Tomasz Rosicki, den ich nicht gekannt habe. Ja, also von daher, okay, ich habe ein Osterei gefunden. Gut.
Ja, der war Stipendiat
in ist ein schön, wunderschöner Text und ich freue mich. Und du hast mich dann damit mit diesem Text neugierig gemacht und ich schaue mal, wo ich mehr von dem kriege und lesen kann.
Tomasz Rożycki läuft zu auf Dagmara Kraus. So ist die Logik bei diesen Übersetzungen, dass das Original, die Originalzeile über dem Gedicht steht und die übersetzte Zeile unter dem Gedicht. Ein R muss schon rollen, sonst könnte es wo stecken geblieben und nicht mehr zu finden sein, weil ein humpelnder Kreole, Metisi, Kreolen, Mestizen. Wo wächst nun das Metaphernkraut? Wo kann ich es in meine Suppe mischen? Ein Ei obendrauf und ein Atom ist ja schon drin. Alter Metisalem, Mestizi. Jetzt lese ich bloß noch die deutsche Sache, dass du wunderlich bist und ich wunderlich bin.
Also haben die Frauen das her von Methusalem, Me Too.
Genau, da haben sie es her. dass du wunderlich bist und ich wunderlich bin. Ich weiß, dieser Zwirn ist auf links gedreht. Wir haben uns nicht gefunden, sind Bin und Bin zwei Vögel, weißt du? Trifft sich fabelhaft, gemeinsam verwundern wir. Ein Fadenbaum aus 1000 Volt, zu seinen Füßen das eskalative Spagat. Angriff der Blutwürste, Rabelais. Wir zu Hause bügeln Fabeln oder geben uns den Puder. Die Welt beim Familienspaziergang wird man. Beda sagte, die Pfalz ist unterwegs, noch vor den Kanaren, bereits nass bis auf den Pelz. Mit dem Finger auf uns zeigen, wir werden berühmt. Im schlanken Fingerraum ist fast nur weicher Zwirn. Ein Zeigevogel, könnte man mit Rumi denken, bringt uns in eine Küche aus Brei. Gleich daneben ein echter Leutezaun, so sie keine Jäger sind, aber mutmaßlich junge Hexen. Und sehr geheimnisvoll sein, sie werden auch Filme. Der Film, durchsichtig bis aufs Häutchen, die Personen, dass wir es sind und wir, kann man noch erkennen, Hand in Händchen, drohen wir, ihn auszutrinken. Über uns drehen, völlig unwirkliches Zeug, mitten. Nicht wahr? Wir treten auf, mit Höken, mit Porallenhals. Soll jeder seine Fische mischen, soll jeder sägen oder zuppeln? Die Zweierlieb kostet Kraft und Krone, jeweils doppelt ist ihr nie genug. Im Dezember ziehen wir nachts in jede Bude ein. Und dieser Planet ist schon unsere 10. Behausung. Wir züchten Pilze auf dem Perserteil. Wir speichern meinetwegen Nächte. Und machen da Liebe und haben sonst nichts. Und teuer ist die Milch, die fast nichts bringt. Es ist ein Machen und ein Tun. Es soll im Jänner schon im Hin gewesen sein, als Heer schon war im Pluviose. Zu tun, wir hatten Glück einander in dieser riesigen. Und Glick, Glick macht der Schmiedehammer, der sich die Kreolen klopft. Hier ist es laut, ein Nageln wie in des Hephaistos Dieseljeep. Welt zu begegnen, man kann uns einzig an der die vollständig agronome Schweiz, rissig, weil aus Stein gewachsen. Wir haben sie gesucht, gefunden als Fuß der Namenlosen gegen kommende Melonen. Zunge erkennen, zeigt deine Zunge, Kätzchen. Kattenkot, hier begraben einige Stockwerke tief unter Zürich. Schon lange liegt's uns auf der Zunge, mit der wir sprechen, wie noch manches Tier. Nicht jeder kriegt danach den Mund auch zu, nicht jeder stimmt die Puckerts an, das Schlimmerlein. Ich erzähle dir ein Märchen, wir bleiben zusammen. Von heute auf morgen geht es ab wie in einer Hütte mit überkochender Grütze. Ich sage dir den Löffel, ich sage dir den Wasserstand bei Maxau. Das trifft sich fabelhaft und die Zunge wird uns verraten. Spannend, langer Hansel, geh jetzt, verschwinde, hau ab, du Zuckerle, Schmuser. Die Welt töten, uns in Tau und Asche verwandeln. Ganz am Ende geht auf Zündholzstelzen der Popiol. Er kracht nicht, schlägt nicht mit den Flügeln, er ist nur still, damit ein Staub nicht zu der Asche kommt. Wie die Blüte steht er da, wie Blut von heute, Schnee von nämlich lange schon.
Stichwort Poet Adoctus, damit beschimpfe ich dich, wenn du so willst, ich weiß jetzt nicht alle, Dichter würden sich damit geehrt fühlen. Was ich damit meine, ist Folgendes. Letztendlich kann ja nur herauskommen, was vorher im Kopf drin war. Wenn es auch vergessen war, unbewusst war, ja. Irgendwann muss es reingekommen sein. Insofern muss man, wenn man diese Gedichte liest, also deine Gedichte, die du auf diese Zeilen geschrieben hast, immer auch damit rechnen, man muss gegenwärtig sein, dass sie eben nicht nur Unfug, Unsinn, sinnlos sind, sondern dass sehr wohl Bedeutungen, Zusammenhänge, Anspielungen, Verweise und so weiter vorhanden sind und die es gibt. Und die sind aufgrund deiner Erfahrungen, aufgrund deiner Kenntnisse, deines Wissens, deiner Lektüren, was irgendwie immer in dich reingekommen ist, sind die in deinen Kopf geraten. Auch wenn, das gilt für jeden von uns, nur ein Bruchteil, ein Hundertstel oder ein Tausendstel gerade oder ein Millionstel gerade davon abrufbar ist. Das heißt, diese Texte sind voll von, ja, verstecken ist jetzt das falsche Wort, von Bezügen auf Literatur, auf Dichtung, auf Dichter. Ein paar Mal habe ich entdeckt, dass du eben auch Dichter, Kollegen mit Namen erwähnst oder auch Tote schon. Auf Kultur, deutsche, aber auch fremde Länder. Und habe dabei entdeckt, zu meiner Freude eigentlich, dass es sich durchaus lohnen kann. Etwas, was ich nicht verstehe, da waren jetzt auch 3, 4, 5 Wörter dabei, die ich gar nicht verstanden habe, weiß ich gar nicht, was das heißt, das mal zu googeln. Wir lesen das vielleicht auch mal, weil mir das gut gefällt. Ein zeitgenössischer Dichter, Tengur, drin erwähnt, und da kommt dann der Name, wie heißt er, Decontius vor, und den Himmels Willen habe ich noch nie gehört. Wer ist das? Und ich hack den mal in Google rein. Ja, und siehe da, zu meiner Freude entdecke ich dann einen nordafrikanischen Dichter aus dem 4. oder 5. Jahrhundert, dessen Name ich noch nicht mal kannte, und sowas kann mich natürlich auch neugierig machen. Also da gibt es auf der einen Seite den Spaß, was Neues zu erfahren und zu lernen, wenn ich mich davon anschubsen lasse und eben auch aktiv werde. Auf der anderen Seite gibt es da auch die Gefahr, dass sich die Leser, die Leserin, der eine oder andere dann vielleicht sich dumm und hilflos fühlt und sich abwendet.
Diese Gedichte sind ja ohnehin nicht auf Verständnis aus. Also sie sind nicht darauf aus, eine Sprache zu bringen, die eine gewisse Vorbedeutung hat, sondern sie sind darauf aus, Bedeutung selbst herzustellen. In dem Moment, wo diese Zeile geschrieben wird, stellt sie eine eigene Bedeutung her. Und natürlich gibt es verschiedene, wie soll ich das nennen, verschiedene Leitungen oder Wege, die in die Tradition gehen. Die werden ja eingepasst in diese neue poetische Bedeutung, die sich da herstellt. Und letztlich kommt es mir so vor, oder das habe ich auch schon in einem Gedicht mal so formuliert, ich verstecke ja nichts in meinen Gedichten, ich zeige nur den Quellcode. Also das heißt, wenn du den Decontius findest, kommst du auf etwas, was mit dem Habib Tengur durchaus zu tun hat.
Kommen beide aus derselben Gegend.
Sie kommen aus derselben Gegend, und der Habib Tengur hat diesen Decontius auch schon zitiert, und er hat poetologisch mit ihm etwas gemeinsam. So kann ich diesen Begriff einfach mal fallen lassen. Vielleicht sind diese Gedichte ohnehin die Möglichkeit, etwas fallen zu lassen, etwas zu sagen, was man sonst vielleicht nicht sagen würde, und wo man dann diesen Grund oder diesen Anlass hat, durch das zu besprechende Gedicht das dann zu sagen, was man sagen möchte.
Der Hans spielt da Hänsel, gell? Das ist ein Märchen von Hänsel und Gretel, ja, die sich im Wald verlaufen, ja, und um zurückzufinden, lassen sie Brotkrumen, ja, fallen. Genau. Ja, und so lässt du bei der, ja, Produktion, ja, auf der unbekannten Landschaft, durch, ja, die du dich gerade bewegst und die in dir ist, Brotkrumen fallen für die Leser oder Murmeln oder Glitzersteinchen, die wir aufheben können, aber nicht aufheben müssen, und die wir dann, um bei meinem Beispiel zu bleiben, in die Suchmaschine reintun können, um zu schauen, ob die uns mehr davon etwas erzählen kann, was uns auf diese Spur bringt, die du gerade gegangen bist oder die du mit diesen Gedichten gehst.
Ja, aber ich muss dazu sagen, man braucht es nicht unbedingt zu tun. Verstehst du, man kann mit dem Gedicht auch umgehen, wenn man nicht weiß, wer Decontius ist. Während wenn ich mir beispielsweise ein Fußballspiel anschaue und jemand sagt, das Tor gilt nicht, weil das war dieser
Abseits.
Abseits oder so, dann muss ich wissen, was Abseits ist. Ja? Das heißt, also meinen Gedichten zu folgen, ist viel leichter, als ein Fußballspiel anzuschauen.
Na, ich würde...
Doch, das würde ich so sagen. Weil nämlich diesen Quellcode, von dem ich gesprochen habe, der ist vielleicht wichtig, aber er ist nicht unerlässlich für die Auseinandersetzung mit dem Gedicht, während das Wissen über die Fußballregeln ist völlig unerlässlich. Ich langweile mich jedes Mal zu Tode, wenn ich ein Spiel anschaue, weil ich die Regeln nicht kenne.
Ja, und das ist eben auch die Gefahr von solchen Gedichten, dass man sich langweilt, also du hast gesagt, zu Tode langweilt, weil man die Regel nicht kennt oder wahrer und besser und anständiger formuliert, weil man zu sehr befangen ist in der üblichen, uralt konventionellen Art und Weise, die uns eingetrillt wird, wie wir Texte zu verstehen hätten, dass es eben so ein Umklappbedeutungsmechanismus ist. Da ist A und A bedeutet C, wie so eine Kryptologie, die es zu entziffern gilt. Und wenn man das einmal gemacht hat, dann weiß man es, aber man weiß es halt nicht.
Ja, aber so kannst du ja sowieso nicht auf meine Gedichte zugehen. Dann bist du ja sowieso verloren eigentlich im Grunde.
Klar. Sie machen natürlich etwas, was auch die anderen Leute machen, was jeder macht, was alle machen. Wenn wir etwas hören, etwas fühlen, nachdenken, lesen, sehen, dann dringt das ja in unser Gehirn ein. Und in dem Moment wissen wir noch gar nicht und später meistens auch nicht, welche Synapsen das zum Feuern bringt und warum es sie zum Feuern bringt. Und welche von uns vergessenen, ob das jetzt Schätze sind oder alter, verstaubter Krempel, der auf den Dachböden unseres Gehirns rumliegt, dadurch aufgestöbert werden. So ähnlich scheint mir das dann auch eben bei dir in deinem Verfahren zu sein. Das heißt, in dem Moment, in dem du eine Gedichtzeile liest, beginnt erst die Arbeit deines Stöberns. Also du weißt vorher gar nicht, welchen alten Krempel oder welche alten Schätze die jetzt vielleicht aufstöbern werden, sondern das kannst du erst durch den Akt des Hinschreibens erfahren.
Ja, das ist genau so. So, du hast es richtig geschildert. Und es wurde sozusagen durch den anderen Text freigelegt. Also es ist so, dass ich nicht recherchiere. Ich nehme nicht ein Gedicht und recherchiere und schreibe mir dann auf, was ich in dieser Überschreibung unterbringen könnte. So, das machen manche andere, machen das so. Und das kann man natürlich auch so machen. Aber bei mir ist es ganz sicher so, dass es nur freigelegte Dinge sind, die direkt aus meinem Kopf herauskommen, so wie du es eben geschildert hast.
Ja, also insofern, das ist, glaube ich, ganz wichtig, sind diese Karaoke-Texte, sind diese Karaoke-Gedichte, das sind auch Übungen in der Erforschung unseres Bewusstseins, unseres Denkens, also unseres Bewusstseins und unseres Unbewussten, also in der Funktionsweise unseres Gehirns. Das darf man auf keinen Fall geringschätzen, wenn man darüber redet, wie sie funktionieren und was sie sollen. Das ist ja eine durchaus auch ernste und wissenschaftlich ernste Angelegenheit. Und im Übrigen das, was die Absicht, die offene Absicht des Surrealisten auch war, die das durchaus mit wissenschaftlichem Interesse und Anspruch ihre Experimente da gemacht haben. Also nicht nur aus purstem Vergnügen, die wollten was herausfinden, die wollten was wissen, nämlich wie ihr Hirn funktioniert. Kein Zufall, dass das zur selben Zeit war, in der Freud das Unbewusste entdeckt hat.
Ja, sie wollten das Verschüttete freilegen wieder. Das durch Kultur Verschüttete sollte wieder freigelegt werden. Habib Tengur ist ein Freund von mir. Habib heißt ja auch, Habibi heißt Freund auf Arabisch. Also er hat den Vornamen Freund oder ist ein Freund. Und er hat eine Auswahl von mir, von meinen Gedichten übersetzt für einen Band, der in Algerien erschienen ist, vor drei Jahren.
Er stammt aus Algerien.
Er ist ein algerischer Autor französischer Sprache.
Der schon lange in Paris
lebt. Der schon lange in Paris lebt und auch immer noch in Alger lebt. Also er hat einen Gedichtband von mir übersetzt, der heißt La guerre des chambres dans ma maison, also Krieg der Zimmer in meinem Haus. Diese Karaoke wurde ihm zum 70. Geburtstag angefertigt. Da haben einige Dichter weltweit Gedichte auf ihn gemacht und das ist in einer Anthologie erschienen. Habib Tengur, La Rosa Lo. Rêve, dit le rêve, je veux un cheval rouge veillé dans sa crinière, argile d'une insomnie séculaire, comme plainte élevée à la table de Dieu absent. Rêvez la bien-aimée, modelée de lumière, il dit comme incantation, et le poète trace le souvenir à contempler la bouteille de gaz vide de larmes. Elle était lune à ma machine, mot doux murmuré au crépuscule qui faisait naître le désir au blé naissant, mon amour contre le rêve, à la pomme de ma main.
Da fehlt die deutsche Übersetzung. Zu drei Viertel kann ich es verstehen, aber ja, es fehlen mir wichtige Sachen. Was weiß ich, weil
ja,
ich
jetzt
vergessen habe, was POM heißt.
POM heißt Hand, POM, Handfläche.
POM, Handfläche. Ich ja, kriege genug mit, dass es ein schönes Gedicht ist. Vielleicht ein Liebesgedicht. Willst du versuchen, es mal spontan auf Deutsch zu übersetzen? Oder ist dir das zu gewagt?
Nun, es ist ein Traumgedicht. Wir haben gerade eben von Surrealismus gesprochen. Ja. Es geht um Rêve dit le rêve, also der Traum sagt Traum. Dann kommt ein rotes Pferd mit seiner Mähne als Ton einer jahrhundertealten Schlaflosigkeit. Ja, und lese jetzt das zuerst und dann sehen wir weiter.
Okay.
Ich heiße Hans, je m'appelle Apple. My Hirak's name will be the same. Habicht hat nicht Taube. In meinem Schnabel trage ich Tengo en el pico. La clave de los sueños. Tendrement énigmatique. La Rosalo. Woher, Draconcius, hast du diesen Plot? Von Mars und Venus auf der Fistelwiese? Vom Stachel in der Ferse? Erfindung der Rose als Angsttrieb. Berosen. Rises the water from a river too wet for the desert. Der Schwanz des Amazonas schleppt sich noch unter der Sahara dahin. Und die davon trinken, Söhne, Dragoncius, ab und zu heult ein Düsenjäger über sie hinweg.
Ich mische mich da jetzt mal ein, weil ja, das ein für mich ein schönes Beispiel ja, ist, wie man ja doch erklären kann, wie man ja, durch Rumpulen ja, auf Sinn kommen kann. Ja. Denn auf Anhieb ist erstmal, sind erstmal diese beiden Zeilen. Der Schwanz des Amazonas schleppt sich noch unter der Sahara dahin. Und die davon trinken Söhne Draconcius. Quatsch, ja? Was soll das sein? Schwanz des Amazonas, der sich unter der Sahara dahin schleppt. Da fällt mir aber plötzlich ein, ja, Gondwanaland, als die Erdmasse noch eins war, da ist der Amazonas nicht von den Anden nach Osten geflossen, sondern da ist er in der Tat im Osten der jetzigen Sahara entsprungen und ist quer durch den heutigen, also das, was damals Gondwana war und was heute Nordafrika ist, quer nach Westen geflossen, weitergeflossen durch Brasilien, bis er an die Anden geklatscht ist und dort nicht mehr weitergekommen ist. Also der Schwanz des damaligen Amazonas, der lag tatsächlich da, wo heute die Sahara ist.
Und er liegt unter ihr noch. Scheint genau, und unter ihr noch zu liegen.
Und es gibt noch Wasserüberreste, ja, sogar mit ein oder zwei Stellen mit Krokodilen darin. Ja. So, und dann wird's einfach, ja, wer trinkt davon? Leute, die heute dort leben. Und wer ist das? Das sind die Algerier, die 1500 Jahre nach dem Dichter Draconcius leben.
Richtig, voilà. Und die sich Söhne nennen. Söhne heißt, die ganzen Nomadenstämme nennen sich immer Beni. Und ja, das sind die Söhne. Und man muss noch dazu sagen, dass das natürlich auch ein Beispiel ist für den Begriff Unterströmung in der Kunst, in der Literatur, eine Unterströmung. Und dass das ein, sozusagen eine Tatsache ist, eine erdgeschichtliche Tatsache, die uns das Wort Unterströmung geschenkt hat.
Genau, sehr gut. Es wäre aber jetzt nur gleich die Warnung hinterher, eine Täuschung zu meinen, dass man alle Zeilen und alle Texte von dir so
entschlüsseln kann.
Entschlüsseln nein, können.
Das geht nicht. Ja,
das ist eher ja, seltener der Fall, sage ich mal, ja, nicht so sehr oft.
Ja, es gibt Bedeutungsinseln, so wie es im Jazz Melodieninseln gibt, im Free Jazz, so gibt es bei mir Bedeutungsinseln.
Sehr gut, da kommen wir noch drauf zum Schluss. Also weiter in dem Gedicht.
In dem Gedicht. Rêve dit le rêve, sagt die Reue, dir chose dur comme la terre. Je veux un cheval rouge veillé dans sa crinière. Mein Onkel, ein Cheval der leeren Legion. Mein Onkel, ein Chef. Mein Onkel, ein Human, ein Kirschkernlutscher. Die vielen Deutschen waren ihm hinterher. Ich hätte gern und wäre gern, ich wollte, übu roi bei den Lofoten, alle Wege führen nach. Argile d'une insomnie séculaire. To fall in sleeplessness like Mississippi from Michilimackinac, old man made of water and steam, made of clay, arglos, Lehmmeinen, comme plainte élevée à la table du Dieu absent. Ich bin halt ein Schüler Gottes und trage seine Schuhe. Ich sitze artig an seinem Tisch und fange seinen kalten Atem auf. Ich bin halt der Gott der Sandalen, aus Samt und Kord gemacht, bin Fleißgott oder Manchester, Industria Mannheim, Athlet aus Mustaganem, Theodel. Rêve, la bien-aimée modelée de lumière. Ein Raver hat sein Liebchen aus Licht und Kohle, aus Milch und Bienenwasser. Das Girl trommelt bei der Holy Spirit Army hinter festen Türen, geschützt mit einem Passwort. Gorilla, welcher Gorilla? Tanzt sie vor ihm her? Lumen. Il dit comme incantation. Das Lied, wir haben es nicht oft genug gehört, wir waren zu bequem. Der Hals hängt mir zum Hans hinaus. Das Lied, in Wellen geht es durch den Leib, den schwarzen Wald. Beautiful. Chanson automatique from Ipanema. Et le poète trace le souvenir à ein Kondensstreifen milchig am Himmel, Dicker. Are you everybody? Are you innocent? Wie Hölderlin, Dicker, wie Labid. Contempler la bouteille de gaz vide de larmes. Et je raconte le temple de jadis. Nous étions des bédouins de bouteilles. Barbès le mouchoir. Et quand tu vois une montagne, tu la perces. Une montagne faite de pierres, plantes sèches. Beni Amir, Ben Sasa, Leute wie gebacken Brot. Elle était lune à ma machine, mot doux. Ma machine à étincelle de lune. Ma machine, mot pas mot. Ma douceur d'orange, ma douceur d'organe. Ma douceur d'arcane. Les pihis de Chine, Guy. Crépuscule qui faisait naître le désir au blé naissant. Et votre Dämmerung ist ein Knistern von Insekten, von Getreide, Fleiß und Fluch, das Wort, in dem die Sonne untergeht. Le mot crépuscule porte son crissement, le désir de blé, tout ça, comme dans un mot où le soleil se couche, comme en Espagne, inside the world, crepuscule is a crackle of cockroaches of crop, to be pale inside like an empty flat. Mon amour compte le rêve à la paume de ma main. Und rede, rede in den Apfel meiner Hand. Mein Name ein Garten, wo ein Garten war. Mein Name ein Freund, der mit mir geht wie mein Skelett, der Knochenmann.
In diesem Gedicht, da dichtest du dann plötzlich nicht mehr nur in Deutsch. Du hast vorher auch schon mal ab und an fremdsprachige Wörter, also Französisch oder Englisch. Aber das sind dann einzelne oder zwei, drei Ausdrücke. Hier sind es zwei, dreimal ja ganze Gedichte in Französisch oder drei Viertel Französisch und dann noch ein Viertel Englisch. Gerätst du da rein sozusagen, dass dich die Sprache des Originals dann dazu, du sprichst ja selbst gut Französisch, verführt, einfach in Französisch dann weiterzumachen?
Ich mache das ganz selten, das muss ich zuerst mal sagen. Ich bin nicht wie Rilke oder wie andere, die zeigen, was sie alles können, indem sie auf Englisch und auf Französisch noch Gedichte schreiben. Ich mache das nur einmal an Neujahr, wo ich verschiedensprachige Gedichte aufs Neujahr herumschicke, weil ich so viele Freunde habe, die kein Deutsch verstehen, dass ich die nicht grüßen könnte, wenn ich sie nicht in Englisch und in Französisch grüßen würde. Und das war auch der Grund für dieses in diesem Gedicht für die fremdsprachigen Inkrustationen, der Grund war der, das wurde in einem internationalen Anthologie, in einer internationalen Anthologie veröffentlicht und ganz wenige haben nur Deutsch verstanden, die dieses Gedicht gelesen haben. Und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich halt noch ein bisschen was Englisch rein und das Französische ist ohnehin schon drin. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist die, dass natürlich, wenn ich ein fremdsprachiges Gedicht vor mir habe, das ich überschreibe, dann kommt mir manchmal es so ein, dass man es vielleicht nicht nur auf Deutsch überschreiben sollte, sondern dass da plötzlich eine andere Sprache auch noch mit reinkommt, weil natürlich auch das nur deutsche Echo auch eine gewisse Abfälschung bedeutet, die ich normalerweise gerne in Kauf nehme, aber manchmal hat es mich dann doch gereizt, irgendwie mit anderen Sprachen zu arbeiten. Und ich glaube, mein Gefühl ist das, aber ich kann mich natürlich täuschen, dass die englischen Verse, die da drin sind, dass die sehr leicht zu verstehen sind. Und die französischen kann man auch nachvollziehen, denke ich. Also das ist es nicht. Ich würde sagen, dass gerade diese Karaoke-Sache, die ich ja die ganze Zeit schon als Befreiung bezeichnet habe, auch da mich sprachlich befreit hat eigentlich im Grunde. Sonst schreibe ich einfach auf Deutsch und gut ist. Manchmal sind aber auch anderssprachige Kerne drin in irgendwelchen Sprachen. Auch, was weiß ich, auf Kiswahili oder so habe ich auch schon, waren auch schon Sätze drin bei mir.
Das ist auch ein, glaube ich, ganz wichtiges, zentrales und verbreitetes, zunehmend verbreitetes Merkmal der gegenwärtigen Dichtung, dass es ja fast schon selbstverständlich geworden ist, dass ein Autor, eine Autorin nicht mehr sich gezwungen fühlt, einen Text, ein Gedicht in einer Sprache zu schreiben, also entweder nur auf Deutsch oder nur auf Französisch oder was weiß ich, ja, sondern munter die Sprachen mixt, wenn ihr gerade danach ist und das funktioniert, sag ich mal, dass dann ein Gedicht zu 80% aus Deutsch besteht und zu 20% dann meinetwegen aus Französisch oder Englisch. Weil ja auch unsere Welt unzähligerweise weniger aus Französisch als vielmehr aus Englisch, die Welt, in der wir leben, zu was weiß ich, zu 20% aus Anglizismen, aus fremdsprachigen Einsprengseln besteht auch unsere Alltagssprache.
Ja, und aber auch aus englischer Poesie, wenn man die Popsongs, die wir im Kopf haben, wenn man die als Poesie ernst nimmt, und das muss man ja, dann sind wir ja auch alle, also zumindest meine Generation, ab meiner Generation, die mit britischem und englischem und amerikanischem Pop aufgewachsen ist, wir sind ja alle voll mit Texten, mit Poesie englischer Sprache, vielleicht sogar mit mehr englischen Texten als mit deutschen. Ne?
Wogegen überhaupt nichts zu sagen ist, englische Liedtexte als englische Dichtung auffassen und verstehen, dann ist es wohl so, dass ab unserer Generation die Leute vermutlich viel mehr englische Poesie kennen als deutsche und auch auswendig können. Ja.
Entschuldigung, das ja, noch, ja. Um das Nein, noch dazu zu sagen, diese Popsongs haben natürlich poetisch wesentlich mehr Klasse als die deutschen Schlager, die sozusagen die Unterhaltungskonkurrenz war lange Zeit.
Wir sind beim Thema Musik. Du hast es vorhin schon mal angesprochen, als du von Klanginseln im Jazz geredet hast, so wie es eben Bedeutungsinseln in deinen Texten gibt, in diesen Karaoke-Texten auch. Dein Schreibverfahren eben auch hat sehr viel mit Musik zu tun. Mit Jazz, mit Improvisieren auch, mit Verwandeln von Ausgangsmaterial, das ja Musik, das insbesondere ja der Jazz, auch Rock und Pop macht, mit Samplen oder mit Crashen. Du bist einigermaßen kühn und unverschämt ein DJ der Dichtung in diesen Texten, in den Karaoke-Texten. Ja?
Ja, also wenn ich zum Arzt gehe oder beim Taxifahrer oder so, fragt mich mal jemand, wie ist denn das ein Dichter heutzutage, ein Dichter, was schreiben Sie denn für Gedichte, wie muss ich mir die denn vorstellen? Und dann sage ich meistens, waren Sie schon mal in einem Jazzkonzert, das, was der Jazz mit der Musik macht, das machen wir mit der gegenwärtigen Sprache heute. Und das ist meistens überzeugt, dass die Leute sagen, aha, dann habe ich eine Ahnung, ohne jemals ein Gedicht von mir gelesen zu haben. Aber das wäre sozusagen eine Eselsbrücke oder so.
Und wie es keinen Sinn macht, eine musikalische Phrase, also eine Phrase im Jazz oder einen Riff zu befragen, was bedeutet sie, was bedeutet diese Phrase denn, was bedeutet diese Schrift? So macht es halt auch keinen Sinn, nach so einem Bedeutungsumklappmechanismus diese Texte zu befragen.
Aber befragen kann man sie natürlich doch. Das ist klar. Sie müssen befragbar sein. Das ist, sonst bräuchte ich sie nicht zu veröffentlichen. Also befragen kann man sie beispielsweise auf das sprachliche Geschehen, auf das, was passiert da in diesen Zeilen, und solche Fragen kann man da schon stellen.
Aber zuerst könnten wir ja oder sollten vielleicht mit ihnen umgehen, wie wir mit Musik umgehen.
Ja.
Sie also wahrnehmen,
ja,
hören, lesen,
ja,
und mal abwarten, was passiert, ja, in unserem eigenen Kopf, dann in unserer eigenen Fantasie. Und wenn wir dann noch Lust haben, wenn uns das diese Musik, die diese Texte ja auch sind, antörnt, dann hält uns ja nichts davon ab, wenn wir neugierig genug sind, das eine oder andere Mal zu googeln und zu gucken, ob wir da was dabei entdecken. Hans, zum Schluss was ganz anderes. Warum machst du das? Ich meine, du bist 70. Du könntest ja auch sagen, es reicht. Ça suffit. Eins, zwei, sofa. Fertig.
Weil ich es brauche, weil es trägt mich durch den Tag, es hilft mir, mit der Gegenwart auszukommen oder durchzukommen oder mich zu versöhnen. Das geht wahrscheinlich allen anderen, die das auch machen, auch so. Man muss das machen, man macht es, weil man es macht. Und es gibt dieses unmittelbare Bedürfnis nach Poesie, so könnte man es nennen. Und das ist nur sehr schwer zu vermitteln anderen, die das nicht haben, aber ich denke, sehr viele haben auch ein unmittelbares Bedürfnis danach, Poesie zu lesen, auch wenn sie keine schreiben. Es ist wahrscheinlich eine Möglichkeit, menschlich zu reagieren auf das, was uns ständig entgegenkommt. Man kann jetzt nicht sagen, manche machen das so, man kann jetzt nicht sagen, die Kriege sind schuld, dass ich solche Sachen schreibe. Das stimmt natürlich nicht. Also man weiß ja, dass der Homo sapiens schon immer ein zu großes Gehirn hatte, dass er deshalb sehr viele Träume hatte, die ihm schlecht bekommen sind. Er hat Angstträume, hat immer Drachen vor sich gesehen und so, als er da in der Höhle vor sich hingeschmort hat. Und das ist heute auch noch so. Wir haben einfach ein ziemlich großes Gehirn und wir haben eine Sprache als ein Instrument, das dieses Gehirn freilegt und das ein eigenes Organ ist. Die Sprache ist ein eigenes Organ und es gibt halt Leute, die das machen und die, so wie auch, da stimmt jetzt auch wieder die Parallele zum Musiker, die nur spielen wollen eigentlich im Grunde und die einige Unbilde auf sich nehmen, um spielen zu können. Und wenn man nicht mehr Gedichte schreiben kann, wenn man zu alt ist dazu, dann ist es wahrscheinlich ein Unglück, denke ich mal.
Also welche Art ist das Vergnügen? Oder soll ich es ganz viel höher hängen und sagen, welche Art ist das Begehren im Wortsinne, wie das Französisch gebraucht und von Ihnen übermittelt worden ist? Weil es ist ja auch Arbeit.
Ja,
also
ja,
es ist nicht nur Inspiration,
nein,
sondern es ist großen Teilen, vermute ich, zu größeren Teilen wohl entschieden, eben auch Transpiration.
Ja, ja, ja. Aber es ist eben, dieses Bedürfnis ist da und es ist eine Arbeit, die mich über den Tag rettet. Also wenn mir dann nichts mehr einfällt, dann kann es durchaus sein, dass ich etwas übersetze oder dass ich etwas lese und im Lesen irgendwie ein sprachliches Vergnügen habe, wenn ich eine Erkenntnis sehe, wenn du eine Erkenntnis siehst, ist es ja ein Glücksgefühl, dass du sie entdeckt hast.
Selbst,
selbst wenn jemand anders sie geschrieben hat, bist du in diesem Augenblick, wo du sie gelesen hast
und nachvollziehen kannst.
Und nachvollziehen
ist ja neu für mich.
Dann bist du der diese Erkenntnis schöpft, ja?
Mhm.
Und das ist wahrscheinlich das Sapiens-Glücksgefühl oder irgend so etwas. Ich möchte es nicht als Sucht bezeichnen, aber es ist ein Lebensinhalt, ne?
Lässt das mit dem Alter nach, die Inspiration, das Vergnügen zu spielen, lässt der Spieltrip mit dem
eher
Alter
nicht,
nach?
Eher nicht. Ich glaube auch, dass die Sachen jetzt intensiver sind als vor 50 Jahren. Dass ich natürlich mehr gelesen habe, dass ich mich leichter bewege in dieser Welt der Literatur, die eine fantastische ist, selbst wenn sie philosophisch sich äußert. Mein Gefühl ist, dass, und das stimmt wahrscheinlich auch für meine Kolleginnen und Kollegen, dass man natürlich im Alter produktiver ist, wenn man es noch schafft.
Zum Schluss noch ein Text von D. Eredia oder Eredia, die Zentaurin.
José María de Eredia heißt er und ist ein Exil-Chilene, der in Frankreich gelebt hat, in Paris.
In Mexiko auch, ja, als ich dahin gegangen bin. Ja. Ja. In Kuba, überall hingeflüchtet, weil er sich überall unbeliebt gemacht hat. Er wurde dann fortgejagt.
Ja. Ja. Ist eine Entdeckung von Hans Grössel, ein wichtiger Übersetzer und Redakteur beim WDR, Literaturredakteur beim WDR, wenn ich mich recht entsinne. Und der hat Inger Christensen übersetzt beispielsweise.
Ja.
Und sehr viel Surrealismus, sehr viele französische Surrealisten und so. Hat mich öfters mal besucht in Heidelberg. Der hatte in Heidelberg manchmal zu tun. Und dann haben wir zusammen Kaffee getrunken und er hat eine Zigarette geraucht. Er war ein Herr im Anzug mit Krawatte, im Gegensatz zu mir. Und wir haben uns sehr gut verstanden, weil wir dieselben Autoren, dieselben französischen Autoren geliebt haben. Und er hat mir diese Übersetzung geschickt damals, abgetippt. Ich weiß nicht, ob sie irgendwo in einem Buch schon publiziert ist. Ich glaube nicht.
Die Zentauren, das sind diese Halbmensch, Halbpferde, Gestalten aus der griechischen Antike. Sie sind Dichterpferde auch irgendwie. Sie sind dem Pegasus verwandt. Sie sind den Einhörnern vielleicht verwandt.
Sind aber auch den Frauen hinterher, ja. Sie sind den Menschenfrauen hinterher. Es ist also auch ein erotisches Bild, eher ein krass sexuelles Bild als ein poetisches.
Eine Zarin hätte sie sicher geliebt.
Eine Zarin hätte sie sicher geliebt. Und wir haben ja jetzt hier bei dem Eredia haben wir es ja mit einer Kentaurin zu tun. Also es ist nicht ein Mann.
Gibt es eigentlich im Mythos?
Im Mythos gibt es
keine weiblichen Zentauren.
Gibt es nicht, aber es muss sie natürlich geben. Es ist ja klar.
Irgendwie müssen sie sich ja vermehren.
Ja,
Weil wenn sie einen Zentaur mit
einem
Menschenfrau-Paar, dann kommt ja keine Zentaur
raus.
Da muss irgendwie
weißt
was anderes sein. Also, José María de Eredia, Hans Grössel, Übersetzer, die Kentaurin.
Mit dem N im Überfluss, dazwischen ein Esel. Flucht nach Gypsyland. Es war die Zeit der klappernden Garan, die Opfer des Ovid.
Die Kentaurin.
Dann kennt man das und fragt, können wir es gewesen sein? So froh wie grau, größer als eine Hundertschaft anfangs, Frösche in einem Erbteich, später viele Pferde auf dem Plateau, darüber Köpfe, Kares.
Einst schweifte Zalus die Kentaurenschar.
Die lose Truppe hört den Könogesang. Zuvor fallen die Gärten, die wir dem Regen offen ließen. Wir horchen an der Matratze, horchen am Ziegel, haben uns die Ackererde über beide Ohren gezogen. Einst
durch Bach und Wälder, über Fels und Matten.
Als es kaum Schatten gab, es sei denn, wir schliefen schräg in den Tag hinein, den stolzen Wald. Mit Wanderstiefeln traten wir den Bachlauf, die Steine dorten, während vier Tropenbäume, zahnlos bärtige Frauen, auf uns niederschauten.
Auf ihren Flanken spielten Licht und Schatten.
Das Kino hieß Roxy oder Eden. Ich schrammte, kroch die Wand, das raue Fleisch entlang. Ich erbte Arbeit, Eredia.
Zu unserem Blonden kam ihr schwarzes Haar.
Mehl der Blondinen mischt man sich Haare in die Mähne und bleibt der Teig zum Schluss nicht in den Zähnen hängen?
Die Wiese blüht umsonst, wir sind allein.
Das Gesetz der Wiese, sei Partisan, gehorche nicht, stelle Gleichheit her. Die Weisheit der Wiese heißt abends Verlassenheit, satt das liebe Vieh. Meine Arbeit war der Schlaf, ich kämpfte faul mit einem linken Finger.
Die Höhle liegt verwuchert und verlassen.
Einen Wolf zum Engel nieder, das Höhlenmaß, Ellen übern Daumen, die Wildfrauen nicht mitgerechnet. Sie trugen ihren Zollstock im Täschchen, bleiben zurück nahe Bruchsal bei irdenem Geschirr.
Und manchmal kann ich mich beim Zittern fassen.
und mach mal die Wiese zu einem Zopf für jedes Wetter. Wer mich zitiert, nimmt gleich den Mund voll Erde. Das Gras wächst überall, ein Flachs. Das Laub kaufst du bei Lidl, um es warm und dunkel in den Herbst zu streuen.
Wenn fern in heißer Nacht die Hengste schreien.
Wir gingen also stundenlang unterm Mond und hätten besser beieinander gelegen. Der Weg, die heiße Naht, die Bäume hinter NATO-Draht, geknüpft aus Wespen. Tannenhonig gegen Zucker. Dort landete Massu glatt in den Äpfeln. Der Adenauer war im Rhein ertrunken.
Denn jenen hohen Stamm von Wolkenkindern?
Natürlich, wie immer, ein Brikett im Portemonnaie. Ich unterm Dach wuchs zu jenem etwas. Mönch und Nonne halb Wunsch, halb Rossbaron. Die Rasselbande wurden Strolche und bunter.
Sieht jeder Tag sich immer mehr vermindern.
Lass nach, du folgst dem Grasland, wo im Hintergrund der Sträucher Pferde ficken. Ich trage jetzt den Tag wie einen Anorak mit Wolke. Nimm die Weide mit hinein und den Kaffee. Mein tickendes Gesicht, sehr rund, sehr rot, auf einem Gaul aus Imitat. Prachtvoll, die Söhne.
Da er von uns sich Weg der Frau zukehrt.
Aus Nebel. Die Frauen hatten genug von Felsen, vom Gehölz. Sie wandten sich ab. Das war ihr Kuss. Aus der Distanz, ich auf dem Fahrrad hinterher, witterte den Schweiß von Joghurt und von Joggerinnen.
Macht ihre Liebe selbst uns doch zu Tieren.
Selb ein Ort bei Hof, wo schon lange sich kein Tier mehr zeigte. Sie fürchten sich vielleicht, der Vogel Lob, sein scharfer Schnabel, oder sind herabgekühlt auf Frankentemperatur, finden sich um Mitternacht als Brutus mit Gebrüdern, wenn die Dunkelheit von unten drückt.
Das uns entlockte Schreien ist ein Wiehern.
Oft haben sie nicht mal einen Namen. Sie gehen, so gehen sie in jede Richtung, die ihnen nahrhaft erscheint. Ich habe das Wasser noch im einen Ohr, im anderen ein Klavier auf Hufen. Gieß mir Henna über, sag mir Befehle, die ich nicht verstehe.
Und nur als Stuten werden wir begehrt.
Wenn ich nur für einen Zentimeter Zeit, nackte Sekunden, das Grasland hätte aus den Jahren vor Erfindung des Maschendrahts, als die Wiese aber blühte, wie immer schon. Wenn ich übe Wiehern und wie man das Begehren zerkleinert, schreiben Sie hier den Betrag in Worten. Der Kavalier genießt, ein anderer müsste schuften als Kanake, längs oder quer.
Danke. Das war Podcast Literatur.de von Theo Schneider. Karaoke Karambolagen mit Hans Still. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Danke, Hans. Alles Gute.